Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Ja, hallo. Es ist wieder Sternwegezeit. Der Podcast für, beziehungsweise über Sternkinder, für Sternkindeltern, Sternkindgeschwister, Mitfühlende, Interessierte, wie auch immer man es nennen möchte, rund um das Thema sowie auch mentale Gesundheit. Und wir hatten ja zuletzt Lou's Story Teil 1 und Teil 2. Und im Zuge dessen haben wir ja auch von der Beisetzung gesprochen, dass wir Lou haben in einem Wald beisetzen lassen und haben da auch schon angeteasert, dass es da einen sehr besonderen Baum für uns denn gegeben hat, beziehungsweise dass da ein sehr besonderer Baum für uns erschienen ist, wenn man so möchte. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass wir das gar nicht zu weit ausschmücken werden in dieser Folge oder in dieser vergangenen Folge, weil es da jemanden gibt, der sich als Podcast-Gast angeboten hat. Den habe ich gefragt und er hat gesagt, liebend gerne bin ich dabei. Und deswegen bin ich auch heute mal wieder nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Julian sozusagen, also mir gegenüber am Laptop in der Kamera, nicht jetzt physisch real.
Ja, hallo zusammen.
Ja, also Julian haben wir über diesen besagten Baum kennengelernt. Da werden wir jetzt im Laufe der Folge drauf eingehen, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wo da genau die Verbindung besteht. Wollen aber erstmal dich kurz ein bisschen kennenlernen. Wir haben das im Vorwege ja kurz mal besprochen. Da gibt es ein kleines Entweder-Oder-Quiz. Und ich habe da immer zwei Varianten vorbereitet. Eine, ich nenne es mal allgemeingültige über Interessen, wie man das so kennt. Süß, salzig, Berge oder Meer, Hund, Katze, Netflix oder Kino. Oder aber die etwas themengebundenere Sternkind- und Trauerbewältigung. Und du hast gesagt, du nimmst gerne die themenbezogene. Das haben wir vorher mal abgestimmt, ob das okay ist für dich. Und dann würde ich dir jetzt einfach mal 10 Fragen um die Ohren hauen und würde dich bitten, relativ zügig zu antworten, also so ein bisschen impulsiv. Mhm. Aber natürlich, weil das ein sehr themenbezogenes Ding ist, nimm dir gerne die eine oder andere Gedenksekunde, wenn es dir schwerfällt, dich zu entscheiden.
Ja, wird gemacht.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Darf der Hotbutton zuschlagen?
Jo.
So, dann fangen wir an mit der 1. Erinnerungsbox oder Gedenkschmuck?
Erinnerungsbox.
Erinnerungsbox. Alleine trauern oder im Austausch mit anderen?
Mit meiner Frau.
Okay. Also mit anderen, aber dann halt schon definiert, wer das ist.
Genau, in einem engeren Kreis.
Ja. Nummer 3. Schreiben oder sprechen über Gefühle?
Sprechen.
Sprechen. Ja, da gehe ich mit. Wobei manchmal auch das Schreiben, das ist immer situativ. Viertens ist, glaube ich, für dich tatsächlich, hat die Frage eine gewisse Aktualität, würde ich sagen, bei dem, was ich bei WhatsApp gesehen habe zuletzt. Gedenktag feiern oder lieber für sich sein?
Wir feiern den sehr gerne schon seit jetzt knapp 3 Jahren.
Also. Habe ich bei WhatsApp im Status gesehen, waren sehr schöne Bilder, fand ich echt zucker süß. Richtig so schön, wenn ich es erzählen darf, mit gelandet zu Hause aufgehängt für, können wir mal an der Stelle sagen, Amelie, dann braucht man nicht zu lange rumeiern. Amelie hat da schönen Geburtstagsschmuck gehabt, muss ich sagen. Fand ich echt, war herzerwärmend, das zu sehen.
Ja. Und Marisa hat auch einen Kuchen gebacken sogar.
Das war auch sehr schön. Ja. Oh, mega. Da wäre ich auch gern Geburtstagskind gewesen. Kuchen ist super. 5. Frage. Trauergruppen oder Einzelgespräche?
Einzelgespräche wirklich bei mir. Das ist in Gruppen doch manchmal weniger persönlich, habe ich das Gefühl. Ich rede gerne mit Freunden darüber oder mit der Familie, aber so große Gruppen eigentlich nicht.
Okay. Sehr spannende Frage. Rational erklären oder emotional fühlen?
Ich bin eher der rationale Typ. Also ich bin eher jemand, der versucht immer einen Engel zu finden. Ich will auch wahrscheinlich ein bisschen davon zu erzählen, wenn wir über Amelie sprechen. Aber normalerweise ist es ein rationaler Engel bei mir.
Ja, bist du wahrscheinlich so ein bisschen wie ich, ne? Muss irgendwie wissenschaftlich erklärbar sein. So 1 + 1 = 2. Und wenn es 3 ist, ist das okay für mich, aber gib mir Beweise, warum das so ist.
Ja, und trotzdem hat mich Amelie doch ein bisschen mehr an die Spiritualität rangebracht und dann so ein bisschen, sagen wir mal, erweiterter Horizont in der Richtung.
Fühle ich, fühle ich. Nummer 7, Musik oder Stille zur Verarbeitung?
Musik. Wir haben da ein spezielles Album, was wir gerne hören. Das haben wir auch während der Geburt von Amelie on Loop gehört, also wirklich ohne Pause.
Sehr schön, finde ich. Finde ich sehr, sehr schön, wenn das so eine Verbindung hat. Ein Tattoo zur Erinnerung oder ein Schmuckstück? Also auch wenn du jetzt keine Tattoos hast, wenn du es dir generell vorstellen könntest, auch wenn du dir nie eins machen würdest, ist das trotzdem als Antwort zugelassen.
Ja, spannende Frage. Ich bin eher beim Tattoo. Meine Frau hat schon gemacht, ich bin noch im Überlegen. Ich weiß nicht genau wie und was, aber sie hat schon durchgezogen.
Also in dem Fall muss ich sagen, die Frage dürftest du mir nie zurückspiegeln, weil ich glaube, die Antwort ist für jeden, der ein, zwei Bilder von mir kennt, eindeutig. Also ich habe letztens wieder mit einer auf Instagram geschrieben, die hier, die habe ich am Freitag zu Gast tatsächlich. Da ist mir wieder aufgefallen, ich glaube, ich habe 4 Tattoos oder so allein für Lou. Also
echt?
Es ist,
wow.
Ja, ich habe auf dem Oberschenkel habe ich einen Hasen mit ihrem Geburtsdatum und einem Stern und ihrem Namen. Nicole hat das gleiche Tattoo auf dem Oberarm. Dann haben wir beide in der Nähe des Handgelenks die Koordinaten von der Grabstelle am Baum.
Wow, ja.
Dann habe ich einen kleinen Mond auf dem Handgelenk, weil man nachts ja die Sterne sieht. Und da muss ich mal überlegen, das ist das. Ja, und meine Welle auf dem Handrücken hat auch ein bisschen was mit ihr zu tun. Also ja, es sind so 3 bis 4 Tattoos, die allein mit ihr im Zusammenhang stehen.
Schön.
Vorletzte Frage. Ein Stern oder ein Regenbogen als Symbol?
Ha, das ist eine schwierige Frage. Wir haben beides irgendwie zu Hause. Für mich ist eher der Stern. Auch, glaube ich, aus den rationalen, naturwissenschaftlichen Gründen.
Ja, bei uns dominieren tatsächlich die Regenbögen. Also auch in Verbindung mit Mats und auch mit Lou. Also irgendwie 4 Regenbögen haben wir da. Da ist der Stern im Tattoo schon die Seltenheit.
Sind ja auch viele so Materialien, die man so kaufen oder geschenkt bekommen kann. Das ist dann ja oftmals mit Regenbogen im Zusammenhang mit
den. Ja, und ich glaube, es ist beim Regenbogen auch oft so ein bisschen das Bunte, was die Leute abholen.
Ja.
So dieses, das Leben feiern ist ja mehr so mit bunten Farben verknüpft. Ich glaube, das ist so die mentale Brücke, die da besteht.
Das stimmt, ja.
So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ein physischer Ort der Erinnerung oder eine digitale Erinnerung?
Das ist der physische Ort und definitiv unser Baum, den wir haben.
Ich glaube, das war auch als 10. Frage die perfekte Überleitung unserer Folge, oder? Also es hätte, ich habe damit nichts zu tun, die kriege ich wieder gestellt, die Frage.
Das war das random, genau.
Ja, vielleicht sollte ich die Reihenfolge nochmal würfeln, immer jedes Mal, damit das nicht, naja. Ja, genau. So, das waren die 10 Fragen. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, so wie du mit dem Thema Sternkinder und Trauer umgehen würdest, tendenziell jetzt aus dem Bauch rausgesprochen, in dieser gegenwärtigen Situation. Ich glaube, wir können uns schon darauf verständigen, dass das, was wir dazu heute sagen, nicht das sein muss, was wir morgen fühlen oder gestern gefühlt haben. Ich glaube, wir wissen beide bestens, dass das von Tag zu Tag komplett schwanken kann. Habe ich auch gerade lustigerweise, ich habe kurz bevor wir aufgenommen haben, noch mit deiner Frau kurz 1, 2 Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und da hatten wir genau das Thema, dass es von Tag zu Tag komplett anders sein kann. Ich glaube, wenn ich das sagen darf, sie wird mich dafür nicht lynchen. Sie hatte mir gerade noch wieder erzählt, den einen Tag wollte sie es raus in die Welt schreien, was ihr passiert ist. Und am nächsten Tag war quasi bei ihr das Gefühl, lasst mich alle in Ruhe, ich will mit niemandem reden.
Ja, genau.
Und ich glaube, das trifft es ganz gut auch mit den Antworten auf die 10 Fragen gerade.
Richtig.
So, jetzt haben wir den Namen Amelie schon fallen lassen. Natürlich, ich weiß schon sehr viel darüber, aber unsere Zuhörer natürlich nicht. Deswegen doch erstmal an dich die Bitte, stell dich, gerne auch deine Familie und vor allem Amelie doch mal vor. Was ist eure Geschichte? Ja, was ist eure Geschichte?
Ja, also mein Name ist Julian und ich bin der Papa von Amelie und bin zusammen mit meiner Frau Maisa. Und seit 2 Jahren, knapp 2 Jahren, begleitet uns auch eine lebende Tochter, Coralina. Und zusammen sind wir jetzt in einer 4er gespannt, würde ich mal so sagen, und leben in Hamburg.
Also für mich nicht weit weg.
Richtig.
Genau, so, da, also ihr seid zu 4, ähnlich wie bei uns, ist es ja eine ähnliche Konstellation. Nur, dass wir ein Schwester-Bruder-Paar haben, ihr habt ein Schwester-Schwester-Paar. Ja, Amelie, hast du schon gesagt, ist euer Sternkind. Hol uns doch mal kurz ab, nimm uns mal mit. Das würde mich jetzt mal interessieren, gerade weil es auch ein Thema bei uns in den Loose Story Folgen war. Erstmal, wann ist das passiert? Also zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft? Vielleicht auch gerne eine kurze Info darüber, welche Jahreszeit. Also, dass wir es auch ein bisschen jahreszeitentechnisch einordnen können, weil ich glaube, das hat auch immer schon ein bisschen was damit zu tun, wie so der erste Impulsumgang mit der Trauer ist oder mit dem Erlebnis. Weil ich glaube, irgendwie, ja, bei uns kann ich sagen, damals, es war ein gut durchschnittlicher Hamburger Sommertag. Will heißen, es hat zumindest nicht geregnet. Ich war gerade im Garten oder wir waren im Garten aktiv, Nicole weniger, ich mehr, und sind dann zu diesem ich nenne es mal Diagnosetermin aufgebrochen. Also es war ja kein Diagnosetermin geplant, aber zu diesem Routinetermin, der zur Diagnose wurde. Und ich glaube schon, dass das ein Gefühl ist, was immer mitschwingt irgendwie. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wann war das in der Schwangerschaft? Wann war das im Jahr?
Ja, spannender Aspekt auf jeden Fall. Das war im Februar 2022, in der 18., 19. Schwangerschaftswoche. Und es war eine Routineuntersuchung einfach, die ihn anstand. Und wie du es ja auch schon beschrieben hast in deiner Podcast-Episode, gab es damals ja auch noch so ein paar Regularien Richtung Corona, dass eben halt die Väter nur zwei, drei Termine wahrnehmen dürfen. Ich war an dem Tag aber trotzdem sozusagen on-site, einfach um meine Frau zu dem Termin zu fahren und habe dann in der Tiefgarage gewartet. Und normalerweise dauern die Termine, weiß nicht, maximal eine halbe Stunde oder so aus um den Dreh. Und ich hatte ihr dann geschrieben gehabt, bist du dran gekommen? Ja, ist sie. Ist jetzt im Zimmer. Und dann war 5 Minuten, 10 Minuten keine Nachricht mehr von Maisa. 20 Minuten. Und ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen ohne Ende. Ich saß in der Tiefgarage im Auto und habe wirklich gemerkt, wie irgendwie mein Puls und ja, meine Nervosität gestiegen ist ins Unermessliche. Bis dann ein Anruf kam und da auch meine Frau dann wirklich in Tränen am Telefon war und ich soll nach oben kommen. Und ja, ich hatte vorher schon, nachdem es lange dauert, hat mir wirklich Sorgen gemacht, ne? Und dann war es auch immer bestätigt und ja, es war ein krasser Moment auf jeden Fall und total unerwartet irgendwie. Und bin dann nach oben gegangen und hatte dann halt die Chance, Maisa noch in dem Behandlungszimmer vorzufinden mit der Ärztin.
Kurz einhaken, es ist krass, wenn ich das gerade so höre, es ist schon krass, wie wir Menschen so siebte Sinne entwickeln können, ne? So wie wir, wenn wir ein gewisses Maß an Empathie besitzen, wie wir ein Gespür für Situationen haben, vor allem bei Menschen, die uns so nahestehen. Das finde ich gerade ganz spannend in deiner Schilderung zu beobachten.
Und so im Nachhinein habe ich auch das Gefühl, dass es da so Anzeichen gab. Ne? Wir hatten uns ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie sich ein bisschen weniger bewegt hatte als sonst so und sozusagen ein paar Tage lang Stille war. Und meistens auf einmal besser ging. Das war ganz überraschend, weil sie hatte wirklich viel mit der Schwangerschaft zu kämpfen. Und dann, weiß nicht, 2, 3 Tage vorher war sie auf einmal bester Stimmung und hatte weniger Probleme mit der Morgen-Sickness, wie man das auf Deutsch nochmal, mit der Morgenübelkeit und anderen Aspekten der Schwangerschaft und dachte mir, ja, jetzt ist diese schlimme Phase vorbei, jetzt geht es in die andere Phase, was auch irgendwie passte vom Zeitpunkt her. Aber so im Nachhinein scheint es eher so der Fall gewesen zu sein, dass da ja schon was nicht gestimmt hatte. Und wir es eben halt dann erst ein paar Tage später in der Untersuchung herausfinden konnten, dass Amelies Herz so wie Louis aufgehört hat zu schlagen.
Würde mich interessieren, du hast es ja vielleicht auch bei uns in der ersten Folge gehört. Ansonsten greife ich es für die Zuhörer gerne nochmal auf, die es noch nicht unbedingt gehört haben in unserer Folge. Nicole hat danach oft versucht zu rekonstruieren, wann dieser Zeitpunkt, ich sag mal, des Unglücks gewesen sein könnte. Also, wann hat sich die eigene Wahrnehmung wirklich so massiv verändert, dass man sagen könnte im Nachhinein, ah, das war dieser Moment. Ging das bei euch ähnlich oder habt ihr, ich sag mal jetzt wieder, der rationale Julian vielleicht, relativ schnell diesen Punkt gefunden, wo ihr gesagt habt, selbst wenn wir es rausfinden, es bringt uns ja nichts.
Ja, ich war, glaube ich, eher auf der rationalen Schiene unterwegs und dachte, ach, in 95% der Fälle ist es alles in Ordnung. Wir sind jetzt ja schon über diesen Kipppunkt hinaus, so 12. Woche, sagt man normalerweise, wo es dann weniger wahrscheinlich wird, langsam, dass da irgendwas passiert. Und ich habe mir da eigentlich keine Sorgen gemacht, ne? Aber meine Frau ist schon jemand, der sehr empathisch und sehr gefühlsbetont ist. Und ich glaube, sie hat schon früher gespürt, dass da vielleicht nicht was in Ordnung ist. Und hat sich dann Sorgen gemacht. Ich habe sie natürlich dann versucht, runterzuholen von dem. Aber im Endeffekt waren wir immer noch eigentlich beide ziemlich optimistisch, dass das alles in Ordnung geht. Also es kam wirklich aus heiterem Himmel dann die Diagnose.
Ja, es ist faszinierend, was du gerade schilderst. Gerade wenn wir hier so unter zwei Männern sitzen. Ich erkenne Parallelen zu mir, als das damals passiert ist und auch in der Situation selber. Es ist doch faszinierend, wie wir beide ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, diese vorbehaftete Klischee-Rolle eingenommen haben. Aber wir haben schon beide irgendwie, ich würde fast sagen, aus dem Instinkt heraus, den Fels in der Brandung, genommen. Also wir haben den für uns beansprucht irgendwo und für uns war klar, wir sind jetzt der Fels und stellen uns davor und sind für unsere Frau da, ne, so.
Ja, auf jeden Fall. Hat, glaube ich, zwei Aspekte. Einmal natürlich diese Erfahrung, die die Frauen in der Schwangerschaft machen. Die sind einfach am Kind näher dran und können vielleicht eher spüren, dass da was gerade nicht in Ordnung ist. Wenn wir eher sagen, ach, wir hoffen einfach, dass alles gut ist und die Wahrscheinlichkeit sagt, dass es gut sein muss. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Aspekt in der Richtung ist. Und dann natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen dann das Männerverhalten allgemein, das wir anerzogen bekommen haben, vielleicht auch einfach gelernt haben über das Umfeld, ne? Dass wir sagen, okay, wir müssen stark sein. Und auch
Der
wenn unsere
Anspruch an
Generation
uns,
vielleicht ein bisschen
der herrscht.
weniger, ja genau, unsere Generation ist vielleicht ein bisschen weniger davon beeinflusst, sind dann nicht so die Macho-Generation, würde ich mal so behaupten. Aber so ein bisschen nachklingt tut es natürlich schon.
Ja. Und dann hattet ihr diese Diagnose, beziehungsweise euch wurde halt gesagt, was dann festgestellt wurde. Ich versuche das jetzt mal, ich will nicht sagen, ein bisschen abzukürzen, aber so ein bisschen so die kurzen Zwischensteps durchzeigen, bevor es wieder ein bisschen mehr, glaube ich, geht in die Individualität. Dann wurdet ihr ans Krankenhaus überwiesen oder war das eure Entscheidung oder hat man euch erstmal nach Hause geschickt?
Genau, wir wurden überwiesen, aber wir hatten dann auch einen interessanten Zufall gehabt, dem wir im Nachhinein wirklich dankbar sind. Die wollten uns eigentlich in die Asklepios-Klinik Wandsbek schicken. Und dann meinte ich, nee, Barmbek ist näher dran, obwohl wir schon umgezogen waren und eigentlich wäre Wandsbek näher dran gewesen. Und im Endeffekt war Barmbek für uns die richtige Wahl, weil dort die Betreuung wirklich sehr gut war.
Also habt ihr betreuungstechnisch eine ähnliche Erfahrung gemacht wie wir in Lüneburg damals, nehme ich an.
Das war für uns echt der Wendepunkt, weil die erste Reaktion, die Maisa und ich hatten, war eigentlich, das ist jetzt gestorben, das Kind, das ist vorbei, das muss raus, weg. Das ist niemals passiert, es war niemals Teil unseres Lebens,
Die
vorbei,
Verdrängung,
abhaken.
die erstmal komplett reinschallert.
Genau, komplett. Also auch da habe ich mich in deiner Episode komplett wiedergefunden. So, die Reaktion war auch unsere erste. Natürlich gefolgt von natürlich der Trauer über ein schon benamtes Kind. Also wir hatten den Namen schon gewählt, wir hatten ihn schon kommuniziert zu vielen Leuten sogar. Wir waren uns so sicher, dass das trotzdem natürlich also beide Reaktionen da waren. Einmal wegschieben, aber auch natürlich trauern in dem Moment. Und ich glaube,
War
dass
der
die Trauer
Name
hat nochmal gut
Amelie?
geholfen. Was denn? Der war
Also
Amelie,
ist
genau. Ja,
der
ja.
Name Amelie ist der, den ihr vorhattet, den ihr und den dann
Genau.
auch, also Amelie trägt ihren ursprünglich vorgesehenen Namen.
Ganz genau, ja.
Weil das unterscheidet uns ja, wir haben ja tatsächlich damals, ja, irgendwie, also wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, so jetzt auch im Gespräch mit dir, fühlt es sich schon ein bisschen komisch an, dass ich damals oder dass wir damals entschieden haben, diesen Namen, den wir im Kopf hatten, zu behalten für ein späteres lebendes Kind. Fun Fact, wir würden diesen Namen heutzutage einer potenziellen Tochter nicht mehr geben, weil sich Dinge verändert haben. Aber so, es ist auch wieder krass, wie unterschiedlich individuell wir da ticken. Also, dass die einen den Namen halt komplett von vorne bis hinten mittragen, die anderen sagen so, ah, ich möchte den vielleicht gerne für ein lebendes Kind behalten, was ja irgendwie, also ich hatte Momente im Umgang mit der Gesamtsituation, wo ich das Gefühl hatte, mein totes Kind ungerecht zu behandeln.
Okay.
Wo ich so das Gefühl hatte, ich würde Entscheidungen treffen, ja, wie mit dem Namen halt, so dieses, ich lasse mir von meinem toten Kind diesen Namen nicht, ich will nicht sagen wegnehmen, aber vielleicht kannst du gerade irgendwie so ein bisschen verstehen, greifen, was ich so meine.
Ich kann das verstehen, weil auch ein Aspekt, den wir hatten, war, dass wir überlegt hatten, wollen wir dem Kind den Namen geben? Und erst die Trauerhebammenbetreuung hat uns wirklich dazu gebracht zu sagen, okay, das ist unsere Tochter, wir sind jetzt wirklich Eltern oder werden jetzt wirklich Eltern mit der Geburt. Und sie hat einen Namen verdient und wir waren uns dann ganz klar eigentlich, okay, sie bekommt einen Namen und das ist dann ihr Name, den sie auch schon vorher hatte. Aber es war auch ein Moment, wo wir dachten, ach, jetzt ist unser schöner Name weg. So, das, diese Gedanken, die du beschreibst, die aus dem Podcast, die haben wir genauso gehabt. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ja.
Ich glaube,
Diese
noch so
Bifalz
ein.
zwischen Trauer und Wegschieben, ne? Und das Wegschieben und den
Ja.
Namen behalten, trauern und auch den Namen akzeptieren und mitnehmen, ne?
Wiederum bin ich auch, es gab auch Momente, das werden Nicole und ich bestimmt auch noch in der Folge beleuchten, wenn wir über die Folgeschwangerschaft oder jetzt über unser Regenbogenbund, also über Matt sprechen. Aber ich möchte hier schon mal einen kleinen Teaser in den Raum werfen, weswegen die Folge auch sehr spannend sein wird. Ich habe mich nicht nur dabei erwischt, mein totes Kind ungerecht zu behandeln. Ich habe mich auch dabei erwischt, mein zweites ungeborenes Kind ungerecht zu behandeln. Beziehungsweise Nicole und ich, wir beide haben uns dabei erwischt, weil man muss dazu wissen, Lou war damals ein absolutes Wunschkind, also zu 100%. Und zwar nicht nur das Kind als solches, sondern das Geschlecht war auch noch. Also wir haben uns ein Mädchen gewünscht und wir sollten ein Mädchen bekommen. Deswegen waren wir natürlich zum einen sehr, sehr wütend aufs Leben, dass uns diese Chance genommen wird. Und das Krasse war dann in der Folgeschwangerschaft, als uns gesagt wurde, es wird ein Junge, hat die Freude über die Schwangerschaft kurzzeitig nachgelassen, weil wir ja immer noch uns dieser beraubten Chance gegenüberstehen gesehen haben. Nach dem Motto, wir hätten ein Mädchen gehabt und das wurde uns genommen. Und wir hatten zu Anfang ganz viel Angst, dass wir ihm nicht gerecht werden würden, weil er kein Mädchen ist. Aber das hat sich Gott sei Dank im Laufe der Schwangerschaft gewandelt und heutzutage ist davon überhaupt nichts mehr zu merken, also überhaupt nicht. Aber es ist krass, was da so für irrationale Dinge dann passieren.
Ja.
Aber das nur als kurzen Teaser, als Ausblick auf diese Folgen, die da kommen werden.
Ich bin
Ja,
gespannt.
also wir haben uns denn mit euch jetzt ins AK Barmbek begeben, also in ein Hamburger Krankenhaus, wo ihr Gott sei Dank sehr, sehr gut betreut wurdet. Auch das ist nicht immer der Fall, vor allem bei so frühen Aborten. Auch kleiner Teaser, ich habe hier schon bestätigte Gäste, die haben was ganz anderes erlebt als wir beide oder wir vier. Bei denen ging es drunter und drüber, da stand denn zu Anfang auch erstmal die Frage im Raum, sind wir überhaupt zuständig? Das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Schlimmes.
Und da auch so ein zentrales Ding, was ich glaube, bei uns für eine gute Erfahrung gesorgt hat, ist, dass wir eben halt erst, wir waren am selben Tag natürlich nochmal dort im Krankenhaus, um das sozusagen nochmal zu bestätigen, dass es nochmal einfach ein normales Prozedere ist. Aber in dem Moment wurde auch die Kommunikation intern einfach so gemacht, dass wir Kontakt zur Trauerhebamme bekommen haben, dass sie sich darauf vorbereitet haben, die Geburt auch mit uns zu machen und dass da einfach alle irgendwie informiert waren. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil wir hatten noch andere Sterneneltern kennengelernt, die in Barmbek die Erfahrung gemacht haben und die waren ganz und gar nicht zufrieden. Das war in dem Fall immer so eine Akutsituation und nicht so eine Art vorbereitete Geburt und Begleitung. Und,
Es war dann mehr so, ich sag mal, Unglücke unter der Geburt oder ähnliches wahrscheinlich, ne?
genau.
Wo keiner hätte ahnen können, dass dies passieren würde.
Genau, und dementsprechend ist dann auch die akute Versorgung dann im Moment vielleicht nicht
Ja.
ganz so gut wie ein Anruf von der Frauenärztin im Krankenhaus, ein paar Stunden Vorlauf, Leute, die relevant sind, können dann vielleicht irgendwie auch sogar aus dem Urlaub zurückkommen oder ihre Pause beenden und da sein für die Leute für den Moment. Und ab dann geht es eben halt einen relativ guten Weg. Also wir sind da wirklich sehr zufrieden mit Barmbek und auch der Trauerhebamme, unglaublich dankbar für ihre Begleitung.
Das glaube ich. Also was ich mich jetzt noch frage, wobei ich nicht weiß, ob das bei euch so präsent war, aufgrund dessen, dass es bei euch halt die 18. und 19. Woche war. Bei uns war es ja die 30. und das ist ja ein Zeitpunkt, wo, wenn die Kinder sich auf den Weg machen würden oder per Notkaiserschnitt geholt werden müssten, Überlebenschancen sehr hoch stehen. Es sind dann halt absolute Frühchen, aber die Chancen stehen halt gut so. Und ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, als wir dann bei der Geburt waren. Ich habe bis zum Schluss gehofft oder gebetet, dass ich plötzlich doch einen Schrei höre.
My goodness. Oh.
Da frage ich mich so, ging euch das ähnlich? Ging dir das vielleicht ähnlich? Oder
Ja, dieser Ton hat
War
mir
das
nicht
für euch
gehabt.
so zu dem Zeitpunkt so, dadurch, dass es, wenn ich jetzt so früh sage, meine ich das natürlich nicht so, aber dass es ja doch eine ganze Ecke früher war, dass das ja eh, glaube ich, ich glaube, 18., 19. Woche wäre sogar so, wenn was passiert, musst du eh noch über Lungenreife gehen und so, glaube ich, ne?
Ja, das ist noch
Ja.
definitiv sehr früh. Nee, also das haben wir nicht so gehabt, euch zumindest nicht, vielleicht Marisa.
Ja.
Aber krass, wie du das beschreibst. Ich kann mir das wirklich vorstellen, dass man diesen Gedanken hat und das Kind ist schon so fertig und ihr habt ja schon auf die Geburtstage so krass intensiv vorbereitet. Das ist ja noch wenige Wochen bis dahin, ne? Dass
Ja,
dann
es
dieser
ist.
Schrei oder das erste Lebenszeichen aus dem Bauch heraus irgendwie so
Es
nah
war ja.
scheint, ne?
Ja, ich glaube, es war auch so ein bisschen dieses Ereignis, diese Diagnose klingt ja so surreal. Und wie gesagt, die Geburt war ja dann ein Tag nach der Diagnose. Das heißt, du bist ja immer noch komplett in diesem, ja, Tunnel irgendwo. Weswegen du ja immer noch sagst, ey, das ist ein schlechter Traum, ich wach auf. Und deswegen hoffst du ja, das geht doch noch alles gut. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was das beflügelt hat oder was dafür gesorgt hat, dass diese Resthoffnung irgendwie immer noch da war. So, vielleicht hat sich ja doch irgendwer verschallt oder vermessen oder die kleine Maus hat tatsächlich geschafft, zweimal beim Ultraschall ihr Herz selbst anzuhalten oder so. Keine Ahnung, so total bescheuerte Gedanken. Ja. Aber nun gut, wir wollen gar
Aber
nicht zu,
verständlich. Ja.
ja, wir wollen aber gar nicht zu sehr abdriften. Das kommt dann, glaube ich, irgendwann eh nochmal. Ja, ihr habt eine sehr gute Betreuung erhalten, da die Vorbereitung gegeben war, wart im AK Barmbek. Da jetzt auch mal meine Frage, wenn die so gut vorbereitet waren, wie fühltet ihr euch mit Infos versorgt? Also wenn ich jetzt mal so diese ganzen Eventualitäten durchnehme, Sternkindfotograf, Beisetzungsmöglichkeiten, Begegnungsmöglichkeiten, Erinnerungsmöglichkeiten. Was ist alles? Wir wissen ja heutzutage, wissen wir beide, wie viele Möglichkeiten es in diesem Zusammenhang gibt. Ich glaube, dir ging es damals wahrscheinlich wie mir. Du bist erstmal in so ein absolutes Rabbit Hole abgetaucht, wo du dachtest, das hört ja gar nicht auf. Weil, wie du ja auch schon beschrieben hast, dieser Fall, dein Kind stirbt innerhalb der Schwangerschaft, da denkst du dich ein bisschen dran. Das ist überhaupt, also, wenn wir ehrlich sind, wir stellen uns doch als unbefleckte Menschen das ganze Game total einfach vor. Ich fasse es jetzt mal so zusammen, das habe ich letztens mit einer ehemals Bekannten bei Facebook im Messenger gehabt als Austausch, weil die sagte nämlich, man stellt sich das so einfach vor, ich drücke es jetzt mal ganz platt aus, du hast Geschlechtsverkehr, du zeugst ein Kind, du bist schwanger, du hältst 40 Wochen durch, du hast ein Kind im Arm, zack, Leben ist schön. Das ist doch das, was die meisten Menschen sich vorstellen.
Richtig.
Das ist doch für die Menschen schon überfordernd, dass da eine Frau ist, die sich, wenn wir Glück haben, 3 Monate quält, oder wenn wir Pech haben, die sich einfach fucking 10 Monate dadurch quält, weil die alles mitnimmt ein Gebrechen.
Richtig.
Also mal an der Stelle möchte ich einfach mal eine Lanze für die Frauen brechen, die sich da 10 Monate wirklich, also wirklich, das ist irre, was dieser Körper leistet. Es ist irre, was dieser Körper aushält. Es ist irre, was unsere Frauen dieser Welt auf sich nehmen, um neues Leben zu schenken. Ich fand das so beeindruckend. Wir waren mit Mats im Krankenhaus zu einer Untersuchung und ich habe dann so da gesessen. Wir hatten da eine Chefärztin, eine Oberärztin und ich sag so, ich bin so beeindruckt, was der Körper meiner Frau da geleistet hat, weil ich diesen kleinen Wurm da auf der Liege liegen sah. Und dann sagt sie so zu mir, naja, Sie sind ja auch nicht unbeteiligt. Und ich sag so, ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, also jetzt mal wirklich platt gesprochen als rationaler Mensch, wie ich es bin, ich habe meinen Samen gegeben, aber alles, was dann kam, da habe ich doch nichts mehr mit am Hut. Ich habe meiner Frau geholfen. Ich habe öfter mal Dinge gemacht, die am Boden waren, weil sie sich nicht mehr bücken konnte oder. Aber die wirkliche Arbeit für diesen Menschen, die hat der weibliche Körper verrichtet.
Ja, und das hört ja
Und
nicht
das ist
auf nach der
mehr
Geburt, ne?
als,
Das geht ja noch weiter, ne? Das ist auch ein Aspekt,
ja.
der unterschätzt wird, dass noch so viel nach der Geburt noch passieren muss bei der Frau, an Reha,
Also
an
es, ja, es ist
Möglichkeiten
doch, also.
nachzubilden und so.
Und dann gibt es echt
Schon
Menschen, die sitzen
erstaunlich.
dann und sagen, hier, schlaf miteinander, 40 Wochen, chick, Leben, super. Wo kommen wir denn da hin? Also das ist für mich auch irgendwo, das ist auch nicht gerecht, also weder gegenüber Frauen noch Männern so zu denken. Das ist für mich, also das kannst du von mir aus mit in eine Riege mit Sexismus reinklatschen.
Deswegen auch der
Doch, jetzt
Podcast, den
müssen
du
wir
jetzt
aber.
machst, ist ja genau in der richtigen Richtung, dass du sagst, okay, diese Sachen, die einfach passieren können, einfach wieder mehr Sichtbarkeit zu geben. Ich meine, dass das
Muss
alle
auch
Leute
wieder
kennen, ist,
aufpassen. Ich rede
es ist
mich hier gerade
schwierig,
in
ein Kind zu
Rage.
erzeugen. Was denn?
Ich sage, ich muss auch wieder aufpassen. Ich neige dazu, mich bei sowas in Rage zu reden, weil mich die Gesellschaft an der Stelle wütend macht.
Ja, aber ich meine, was wenn man ein Problem kennt, ist, dass Leute Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Das war bei uns auch der Fall. Wir haben echt 1,5 Jahre sozusagen versucht und nichts geklappt, ne? Und dann auf einmal war dann Amelie als positiver Test da. Und denkst, okay, jetzt sind die Probleme hinter uns sozusagen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Schwangerschaft durchzustehen. Also,
Ja.
das ist das Einzige, was noch ist. Aber dass es doch so häufig vorkommt, dass es Schwangerschaftsabbrüche gibt und Abgänge gibt, auch im späten Stadium, das fehlt einfach die Information und auch das Know-how. Was vielleicht gut und schlecht ist, ne? Also zum einen kann man da ein bisschen unbeschwerter in die Schwangerschaft reingehen vielleicht.
Ja, also ich würde einen Teufel tun und Menschen mit Kinderwunsch mit auf den Weg geben. Denkt daran, das kann auch schief gehen. Also
Genau.
das ist ja auch der völlig falsche Ansatz. Ich habe das ja auch, also ich habe jetzt auch schon ein paar andere Sachen, wir driften komplett ab gerade, aber ja, ich bin da voll bei dir. Es ist einfach, ja, ich will sagen, super, super spannend irgendwie. Und ja, wir sehen auch, wie verschieden es ist, ne? Also bei euch hat der Weg bis Amelie sehr lang gedauert. Dafür war dann der Weg von Amelie zu Coralina, glaube ich. Ich nenne es jetzt mal unkompliziert. Also da wart ihr mit Glück gesegnet. Da war das Leben euch wohlgesonnen. Das ging relativ flott. Also kleiner Spoiler, als wir uns im August getroffen haben, im Zuge des Baums, auf dem wir vielleicht heute auch noch zu sprechen kommen, oh Wunder, wart
Gott
ihr ja schon
bewahre.
wieder schwanger tatsächlich. Und bei uns war es halt so, haben wir ja gesagt in der Folge, wir haben uns im Oktober, November entschieden, Kinderwunsch, jetzt geht's los, und wir waren im März direkt schwanger, also bummelig ein halbes Jahr. Und selbst zu der Zeit nicht mal konkret auf irgendwelche Zyklen bei Nicole geplant, sondern einfach, wenn wir Bock hatten, versucht schwanger zu werden. So. Und bei uns dann das krasse Gegenteil, danach hat es dann sehr lange gedauert, dass wir sogar, werden wir auch noch zu kommen im Zuge der Folgeschwangerschaftsepisode, dass wir sogar in der Kinderwunschklinik waren und uns haben komplett auf links drehen lassen körperlich, weil es nicht geklappt hat. Wo du dann natürlich auch Ängste hast, weil Nicole hatte damals eine OP im Zuge von Lou, wo du auch denkst, hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Also, oder wo du auch sagst als Mann, vielleicht hat ja mein Sperma auch voll einen weggekriegt durch diesen Psychoknacks, den ich hatte. Das weißt du ja alles nicht, weil wir wissen ja, dass das Körper sehr, sehr fragil sind mit all diesen Prozessen. Also die Biochemie des Körpers ist ja insane.
Ja, ich bin ja
Und
Biochemiker, da kann ich was zu sagen, ja, das stimmt.
ja, also das ist ja verrückt. Also wir brauchen ja, ich meine, ich als PTBS-Geplagter, ich weiß, was Biochemie macht. Das ist nicht lustig.
Richtig.
Ja, also wir waren eigentlich dabei stehen geblieben, wie war für euch der Informationsfluss? Also
Genau, das war die Frage.
welche Angebote wurden euch, ich sag mal, relativ offensichtlich angeboten durch Kommunikation des Krankenhauspersonals, und was musstet ihr euch irgendwo selbst erarbeiten?
Auch da ein großes Lob an die Trauerhebamme, die hat uns natürlich abgeholt aus der Situation, aber auch uns dann Informationsquellen genannt. Es gibt da die Angels, wie heißen sie noch?
Angels Hope.
Hope Angels, oder ja,
Hope Angels, ja,
Hope
habe ich,
Angels heißen
haben einen
die, genau.
Instagram-Account, der wurde mir letztens empfohlen.
Genau, die Hope Angels sind auch dann aktiv, aber auch ein Rückbildungskurs für Leute, die eben halt sowas durchmachen. Also die hat uns da wirklich von A bis C Informationen gegeben, hat uns auch jetzt ein kleines Nestchen gezeigt, was dann zur Verfügung stehen würde für nach der Geburt, um das Kind aufzubewahren, was von Eltern gespendet wurde, die eben halt auch dort ihr Kind tot geboren haben. Und wirklich perfekter Informationsfluss, würde ich mal so sagen. Auch eine Empfehlung Richtung Bestattungsinstitut gab es dann dazu, was uns geholfen hat, dann auch dort einen Partner zu finden, der damit umzugehen weiß und das nicht irgendwie so abtut oder was ich was, sondern uns da auch
Stand es
begleitet
zu
hat.
irgendeiner Zeit für euch zur Debatte, aufs Gemeinschaftsgrab zu gehen? Oder wurde euch das aktiv angeboten? Oder war für euch von Anfang an, als der Bestattungswille gereift ist, war das für euch von Anfang an klar, dass es eine Solo-Individualbestattung Beisetzung wird?
Und wieder muss ich die Trauerhebamme loben, die hat wirklich alle Optionen auf den Tisch gelegt. So, ihr könnt das Kind mit dem, so schlimm es klingt, mit dem Krankenhausmüll begraben. Oder ihr könnt es mitnehmen. Das ist bei uns natürlich ein besonderer Fall, weil es eben halt noch nicht beistattungspflichtig ist, der Körper.
Hm.
Wir können
Ihr
es
wart so
halt
eine
so.
Kann-Geschichte, ne?
Genau, wir sind so ein
Also
Kapitel
ihr habt
drin.
sozusagen von der neuen Rechtslage profitiert, die sich
Ganz
ja
genau.
2000, ich habe das Jahr vergessen,
20?
ja, 20, also es ist nicht lange,
Nicht
aber
lange,
es
ja.
ist euch zugute gekommen an der Stelle.
Richtig, genau. Das war auch sehr gut. Hat es auch erklärt, wie das dann rechtlich funktioniert und so weiter. Also, das hat dann die Bestandsinstitut gemacht. Aber sie haben uns wirklich alle Optionen gezeigt, so wirklich gar nichts machen. Gemeinschaftsgrab, so mit allen möglichen Leuten, die dann eben halt das abgeben wollen, was da im Krankenhaus geboren wurde. Oder eben halt den Weg gehen und sagen, okay, ihr lasst es jetzt anerkennen als Sterbefall und könnt dann auch andere Bestattungsmethoden nehmen, sei es Urnenbestattung, ja, Sargbestattung macht jetzt für uns keinen Sinn, aber wie mal alle Möglichkeiten aufgezeigt, die es da so gibt. Wirklich ohne irgendwelche Urteile, irgendwas in der Richtung, das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Und wir
Ja,
haben uns
das war
dann
bei
entschieden.
uns ein bisschen anders, wobei ich krieg's tatsächlich nicht mehr so genau zusammen, aber ich weiß, dass ich sehr schnell gegen das Gemeinschaftsgrab war, weil es ging für mich alleine darum, wenn ich das Bedürfnis habe, an diesen Ort zu gehen, um bei ihr zu sein, denn möchte ich vielleicht auch einfach meine Ruhe haben, ein Stück weit. Und ich hatte immer das Gefühl, diese Chance habe ich eher auf einem Individualgrabplatz als an einem Gemeinschaftsgrab, wo die Chance natürlich potenziell höher ist, dass jederzeit mehrere Leute da sind. Vor allem sind es ja, glaube ich, bei uns beiden, du gehst da samstags oder sonntags hin. Du gehst da nicht unter der Woche hin. So, außer ich jetzt, ich habe eine Zeit lang, lag das bei mich auf dem Arbeitsweg. Dann bin ich abends um 16 Uhr mal kurz rangefahren, aber das ist nicht die Regel, ne?
Ja, spannend. Nee, das war für uns eigentlich kein Thema. Wir hatten ganz klar gesagt, nachdem wir das Gespräch mit der Treubam hatten, Amelie ist unser Kind und wir werden das so machen, wie wir es für unser Kind richtig halten. Und das war dann eben halt auch die normale Grablage im Prinzip. Wir haben uns dann auch dann wirklich informiert, welche Möglichkeiten gibt es da. Und wir waren beide ziemlich klar, Grabstein, irgendwie so ein steriler Friedhof, das kommt für uns nicht in Frage für unsere Tochter. Wir wollen was Lebendiges, was Buntes, was Schönes haben. Und dann war natürlich gleich auch der Gedanke da, so einen Friedwald zu nehmen. Und da haben wir dann verschiedene Optionen in Hamburg und Umgebung angeschaut gehabt. Altona gibt es einen Waldfriedhof angeblich. Das ist im Prinzip so ein paar parkähnliche Bäume mit Gemeinschaftsgräbern drumherum. Also es ist wirklich wie ein Friedhof, nur mit ein paar Bäumen drumherum. Also nicht wirklich ein Waldfriedhof in dem Sinne. Und dann sind wir mal halt auf den Ewigforst im Sachsenwald gestoßen und der war dann auch die Option, die am nächsten an uns dran lag, von der Distanz her zum Fahren, weil wir auch wussten, okay, wir werden dort viel Zeit verbringen wollen. Und das sollte nicht zu weit weg sein. Wir hatten auch die Option in Betracht gezogen, einen Friedwald in der Nähe von meiner Heimatstadt zu nehmen. Aber das wäre dann halt eine 2 Stunden Fahrt entfernt und das sollten wir uns dann an dem Fall auch nicht antun. Sie ist ein Hamburger Mädchen und sie bleibt ein Hamburger Mädchen.
Das ist so eine schöne, das ist ein schöner Beschluss dieser Entscheidung, muss ich sagen. Also, das ist ein schöner Wrap-up sozusagen. Ja, dann habt ihr euch also für einen Friedwald entschieden.
Genau, und
Und
wenn die Story dann
das,
weitergeht, ne, oder hast du eine Frage?
ja, bitte?
Ich kann gerne weitererzählen oder du hast eine Frage zu dem.
Ja, ihr habt euch dann für den Friedwald, wir haben jetzt auch gehört, warum es dieser geworden ist. Auch sehr spannend. Also ich stelle mir das ja so ein bisschen stadtparkmäßig vor, was du da in Altona beschrieben hast.
Ja, nicht mal das. Es ist wirklich sehr steril und sehr viele Stelen und andere Objekte, die eben halt auf einen Friedhof hindeuten. Ne? Und du bist halt auch
Also
in einem
hat halt
Friedhof
denn nicht mehr
drinne.
viel mit einem Wald zu tun irgendwie.
Genau, es ist wirklich kein Wald. Ne? Es ist
Nicht
eine
das, was wir unter einem
Baumbestattung.
Wald verstehen.
Ist eine Baumbestattung, aber keine Waldbestattung in dem Sinne. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns auf jeden Fall diesen Sachsenwald an, weil der am nächsten dran ist und auch so von den Bewertungen her am besten war. So ein bisschen Google-Mentalität, ne? Hat tolle Bewertungen bekommen, das muss ja gut sein. Und
Dann
hatten
ist
dann
auch
auch ein.
irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ein bisschen absurd, dass man sich die Bewertung eines
Ja,
Waldes durchliest,
genau.
ne? Sehr schöne Bäume dort, ja.
Ja,
Die
genau.
Blätter haben mir gefallen.
Ja, und dann haben wir einen Termin abgemacht mit der dortigen Verwaltung und auch da ein Lob an die Verwaltung, die war wirklich sehr bemüht und die hat auch wirklich unser Schicksal so, wie soll man sagen, sehr empathisch mitgenommen. Sie hat wirklich selber
Möchte
eine
ich an
Träne
der Stelle
verdrückt.
bestätigen. Ich habe
Ja.
ja folglich mit der gleichen Dame zu tun gehabt, oder wir haben mit der gleichen Dame zu tun gehabt, mit der gleichen Verwaltung, weil Spoiler, falls es irgendjemandem noch nicht aufgefallen ist, unsere Kinder sind am selben Baum beigesetzt.
Genau. Und deswegen da auch ein Lob an den Sachsenwald, die haben da einen schönen Platz geschaffen. Genau, und wir waren halt dann da zum Termin und haben uns dann den Friedhof zeigen lassen. Und erst war als dann dieses neue Gebiet da, was direkt an der Straße liegt. Da haben sie also die ganzen Bäume gezeigt, die im neuen Segment, was sozusagen neu erschlossen wurde für den Friedwald, zur Verfügung steht. Verschiedene Preisklassen, Einzelbaum, Gruppenbaum. Und die hatten uns auch einen Baum gezeigt, der speziell für Sternkinder gedacht war, den der Sachsenwald selber anbietet zu einem günstigeren Preis. Also dann, weiß nicht, irgendwie Hälfte des Preises und dann hast du eben halt einen Baum, der wirklich nur für Sternkinder ist.
Fanden wir auch ganz spannend. Das wusste ich noch gar nicht. Also die Story höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Spannend, weil das haben sie uns noch angeboten gehabt. Da waren, glaube ich, noch ein, zwei Plätze frei an diesem spezifischen Baum. Der wurde irgendwie, weiß nicht, ob er gespendet war oder wirklich vom Sachsenwald war.
Weißt du, warum ich die Story, glaube ich, nicht kenne? Mhm. Weil diese Dame sofort an dich gedacht hat, als ich da angerufen habe.
Ja, die war total begeistert von unserer Idee, auf die wir wahrscheinlich noch gleich zu sprechen kommen. Genau, aber das war sozusagen der Weg, den wir dann hatten. Wir hatten dann diese neuen Segmente gesehen, waren uns irgendwie zu nah an der Straße dran, obwohl wir einen sehr schönen alten, großen Baum gesehen hatten, eine Buche. Aber der war dann sozusagen in so einer Senke drin und auch direkt neben der Straße. Und das fanden wir dann nicht ruhig genug irgendwie für so eine Andachtsstelle. Und meinten, haben Sie noch irgendwelche Bäume im alten Bereich, die so ein bisschen abschüssig von der Straße? Meinten sie, ja, ein paar haben wir noch da, ist aber auch dann die teuerste Klasse und so fort. Und so, okay, egal, wir schauen uns das auf jeden Fall an und wir wollen dann gucken, ob wir einen Baum finden, der wirklich auch zu uns passt, ne? Weil wir noch ein bisschen on the fence waren, sagen wir es auf Deutschen, so ein bisschen noch nicht ganz sicher waren, ob wir Sachsenwald nehmen oder nicht.
Mhm. Ja, ihr wart ja. So ein bisschen, was ich so raushöre, würde ich das so zusammenfassen als, euch war wichtig, dass das Gesamtpaket stimmig ist. Ihr wart nicht bereit für Amelie, also Kompromisse muss man, glaube ich, immer im Leben eingehen. Aber ich glaube, eure Grundsatzeinstellung war für Amelie in dem Fall so wenig Kompromisse wie irgend möglich. Also ihr wolltet es so perfekt wie möglich.
Ja, und da war auch Maisa eine ganz treibende Kraft, weil ich war auch so ein bisschen noch in diesem Modus drin, ja, und dann so viel Geld ausgeben und eigentlich würde es ja schön sein, wenn wir sie irgendwie so geheimlich in unserem Park in der Nähe von unserem Wohnplatz irgendwie sozusagen bestatten und dann diesen Park als Erinnerungsstätte nehmen. Aber sie war schon der Meinung ganz stark, sie möchte da auch wirklich Geld in die Hand nehmen und einen festen Platz haben, der auch ihrer ist und nicht irgendwie so geschmuggelt, was ich was war. Und das konnte ich auch gut nachvollziehen und wollte auch offen sein für diese Option. Fand aber keiner dieser Bäume in diesem neuen Teil ansprechend genug oder halt sozusagen lärm, beruhigt genug für meine Bedürfnisse. Und da war Maisa auch ziemlich d'accord. Und deswegen haben wir uns auch dann halt den zweiten Teil angeschaut, diesen alten Teil vom Ewigforst. Und die Bäume, die wir sehen konnten, waren eben halt meistens schon partiell vergeben. Das war ein anderer Aspekt, wo wir dachten, okay, wollen wir Amelie in einem Baum haben, der schon sagen belegt ist mit mehreren anderen Leuten, oftmals älteren Leuten, oder wollen wir einen eigenen Baum haben? Und da waren wir uns beide sehr schnell einig, okay, es muss dann, wenn dann auch ein eigener Baum sein. Und wir wurden dann rumgeführt, haben ein, zwei Bäume sehen können, die noch einigermaßen frei waren. Aber ich habe noch einen Baum, wir waren auch schon fast dabei zu sagen, wir hören auf damit, ne? Wir haben jetzt gefunden, ne? Wir müssen einen anderen Friedwald finden.
Stelle ich mir so ein bisschen vor, um mal jetzt so eine wieder humorvollen Vergleich zu ziehen, ja. Ein bisschen wie Wohnungsbesichtigungen, ne?
Ja, fast
so. Wo du immer so sagst, ja, guess what, wir bleiben da, wo wir sind.
Ja, genau. Genau, und dann hatte sie noch diesen letzten Baum, den sie uns noch zeigen konnte. Und ich weiß nicht, ob es Verkaufsmasche war oder nicht, aber ich glaube nicht.
So viel Perversität traue ich ihr nicht zu.
Nee, genau, ich traue ich auch nicht zu. Was ist hier mal so dieses, wo man sagt, das ist irgendwie so Schicksal oder keine Ahnung, was das ein bisschen sich so, ha. Das hat irgendwie gepasst, ne? Und dann laufen wir da das durch den Wald. Das Leben
schreibt die schönsten Geschichten, ne?
Genau. Und das war auch schon im März. Und so ein bisschen grün konnte man in den Blättern schon so erkennen. Und da war so eine Art Hain, so ein runder Kreis aus jungen Buchen, ganz, ganz klein noch. Und da stieg dann so eine Eiche dann hervor. Und so, okay, das ist schon mal ganz nett. Und dann haben wir den Baum gesehen mit einer Nummer. Und die Nummer passte auch dann perfekt zu dem, was wir uns vorgestellt hatten, als sozusagen Baumnummer für Amelie. Und dann war die Entscheidung in dem Moment schon gefallen, wo wir diese Lichtung betreten haben, diesen Halbkreis aus Buchen um die Eiche. Man so, ja, das ist er. haben auch gar nicht nach dem Preis gefragt, sondern okay, den nehmen wir jetzt. Das war jetzt irgendwie so ein Aha-Moment für uns, ein Moment, wo es einfach gepasst hat. Wobei ich immer noch so einen rationalen Aspekt hatte, ah, so viel Geld ausgeben, ist das wirklich sinnvoll? Haben wir wirklich etwas davon? Ist ja doch eine weite Fahrt, eine halbe Stunde Autofahrt, bis wir da sind. Vielleicht ist der
Es
Park doch
ist
besser.
nur ein Baum.
Es ist nur ein Baum. Und ja, genau. Und dann habe ich es mir sozusagen selber versucht, sozusagen schmackhaft zu machen. Meinte so, ja, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz für mich. Irgendwas ist da noch nicht so ganz richtig. Und dann ist mir eingefallen, ich will nicht, dass sie da so allein an so einem großen Baum in so einer Leere steht. Ist eine sehr ruhige Ecke vom Friedwald, wo wir sind. Eine sehr abgelegene Ecke vom Friedwald, weil es eben auch der alte Teil ist. Aber auch relativ mittig in dem Wald drinne. Und dann dachte ich, okay, weißt du, was ich schön fände, wenn Amelie irgendwie Gesellschaft bekommt und wir das, was wir an positiven Sachen durch die Betreuung im Krankenhaus, durch Freunde, durch andere bekommen haben, irgendwie wieder zurückgeben in die Welt, indem wir die Grabstellen an andere Eltern, die das durchmachen, sagen, verschenken oder weitergeben. Und Maisa war dann auch gleich begeistert von der Idee und ich habe es dann der Dame auch dann sozusagen in diesem Geheimgespräch zwischen uns beiden auch gleich gesagt, dass wir das gerne so machen würden, wäre es eine Möglichkeit. Und sie meinte, ja, das würden wir ermöglichen, das finden wir toll, richtig schöne Idee. Und so kam dann halt die Idee zustande, dass wir den Baum, den wir jetzt haben, mit Familien teilen und dass jetzt der Baum nicht nur von einer Familie, sondern sogar von jetzt fünf Familien sein wird und noch mehr in Zukunft.
Ja, und da kommen denn wir ins Spiel, beziehungsweise unser Kennenlernen. Wir waren ja tatsächlich dann die ersten, die ein Kind zu dieser, ich nenne es mal, zu diesem Spielkreis. Ich glaube, Spielkreis ist ein schönes Sinnbild irgendwie,
Ja,
auch wenn man
schön.
die Anordnung der Grabstellen betrachtet. Ja, mitgebracht haben, hinzugebracht haben. Ich muss an dieser Stelle immer noch sagen, es war bei uns auch irgendwie so ein bisschen Fügung des Schicksals, dieser Moment, weil wir haben es ja in der Folge angerissen gehabt. Wir sind ja ein halbes Jahr vorher umgezogen, haben verdammt viel in das neue Haus investiert, haben ein Kinderzimmer aufgebaut und waren finanziell gar nicht auf eine solche Situation vorbereitet, weswegen wir wahrscheinlich bei der Grabstelle dort im Friedwald, ich sag mal, finanziell gezwungen Abstriche gemacht hätten. Wir hätten etwas genommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist für uns okay. Und mehr können wir halt gerade nicht aufgrund der Situation. Und dann kam halt dieses Happening, dass ich da anrufe und die sagt gefühlt zu mir, ich hab's noch irgendwie im Ohr, auf ihren Anruf habe ich gewartet. Und ich denke mir so, bitte was? Es
Oh, ich
war
liebe diese
so.
Frau.
Ja, sie ist halt so da sehr, ich glaube, sie hat dafür, ge sie brennt dafür, so,
Sie
sie
brennt
macht
dafür,
diesen
genau.
Job und sie macht ihn gut, also auch dieses erste Treffen war ja sagenhaft. Ich glaube, das war ja auch, ja, das war ja in Kombi, das war ja das erste Mal mit ihr, das erste Mal mit euch. Ja, werde das auch nie vergessen. Tatsächlich war dieses erste Treffen so ein bisschen sweet and sour für mich, weil ich bin ein Mensch, der sehr bedacht darauf ist, dass es zwischen mir und den Menschen um mich rum nichts gibt, was dazwischen steht, nichts, was unausgesprochen ist. Und ich weiß, wir hatten einmal so einen kleinen, das heißt, wenn ich jetzt sage, einen kleinen Disput, das ist völliger Quatsch, aber es gab einen Moment, wir hatten uns im Vorwege überlegt, welche Grabstelle wir schön finden würden. Und wir hatten ja damals, da haben wir auch drüber gesprochen, die 6 im Kopf, weil Lou ja um Punkt 18 Uhr geboren wurde. Und das hatte denn ja bei euch korreliert damit, dass ihr ja ursprünglich für euch beiden plus ein mögliches Geschwisterchen auch Grabstellen freihalten wolltet. Und da werde ich nie vergessen, das war aber wahrscheinlich einfach, ich habe es falsch wahrgenommen. Aber ich weiß, dass du und Maisa, ihr habt euch dann kurz darüber unterhalten und Maisa war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, nee, das geht gar nicht und entweder die nehmen das, was wir ihnen anbieten oder die suchen sich einen eigenen Baum. Das war, glaube ich, damals so ein bisschen der O-Ton, wo ich erst so dachte, oh fuck, jetzt bin ich denen irgendwie ganz schnell auf den Schlips getreten mit meiner Frage, weil eigentlich war es ja nicht so, dass ich gesagt habe oder dass wir gesagt haben, wir wünschen uns Grabstätte 6, sondern es war so ein, wenn wir uns was wünschen dürften. Und da hatte ich sofort Angst, das lag aber an meinem Wesen, dass da sofort so ein Missverständnis entsteht, was dazwischen steht, aber hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass es, glaube ich, auch einfach der Emotionalität geschuldet war, die dahinter steht. Hat sich auch sehr schnell alles zerstreut, aber das ist mir immer noch im Kopf, weil solche Momente behalte ich irgendwie. War auch so ein erstes Kennenlernen. Aber genau, wir haben dann das erste Kind dazu beigetragen, zu diesem Spielkreis. Und ich fand es einfach krass, dafür, dass es ja von Amelie bis zu uns ein halbes Jahr gedauert hat, wie schnell es danach ging, dass wir Zuwachs bekommen haben. Das fand ich krass und erschreckend zugleich. Wie schnell man mitbekommen hat, wie oft es passiert.
Richtig.
Und ich weiß noch, immer noch, jedes Mal, wenn ein neues Elternpärchen in unsere WhatsApp-Gruppe kam, beziehungsweise wenn du uns darüber informiert hast, dass wir Zuwachs bekommen, wie mich das getroffen hat oder wie mich das trifft. Weil es jedes Mal war mein erster Gedanke, fuck, ist es wieder passiert. Fuck, da gibt es Menschen, die leiden gerade ganz, ganz schlimm. Und sofort so dieses innere Bedürfnis, was kann ich für diese Menschen tun? Und auch das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich heute hier sitze, wo ich sitze und warum ich dieses Projekt mache, das ich mache.
Schön.
Und da kam einfach ganz, ganz viel zusammen, was so, Also ich fasse mal kurz einmal zusammen, was wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten besprochen haben. Für Leute, die irgendwo zwischendurch ausgestiegen sind. Julian und Maisa haben eine Grabstätte für ihre Amelie gesucht, haben sich dazu entschlossen, in einen Friedwald zu gehen oder generell eine Baumbestattung ins Auge gefasst, haben dabei verschiedene Areale erkundschaftet, haben festgestellt, was sie wollen, was sie nicht wollen, haben dann einen Friedwald ausgesucht, der, ich würde jetzt mal sagen, so geografisch irgendwo grob in der Mitte zwischen uns liegt. Und haben dort dann einen Baum gefunden. Wie durchs Schicksal war es der letzte Baum, der ihnen ja vorgestellt wurde, eine sagenhaft große Eiche. Ich berichte aus eigener Erfahrung, ich stand einige Male da und habe wie eine Schildkröte meinen Kopf eingezogen, weil neben mir die Eicheln eingeschlagen sind. Und ich Angst hatte, dass ich da Kopfschmerzen haben werde. Und dieser Baum hatte dann auch noch, wie der Zufall es wollte, eine passende Nummer. Also wenn man die Nummer kennt, die werden wir jetzt hier nicht leaken. Also wir haben uns vor einmal für alle drauf verständigt, da braucht ihr auch keine E-Mails schreiben, keine Instagram-Nachrichten, nichts. Wir haben uns vorher darauf verständigt, wir sagen, welcher Friedwald es ist. Die Baumnummer geben wir aber nicht preis. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Podcast so bekannt ist, dass wir morgen eine Hundertschaft im Wald stehen hätten. Aber es gibt einfach Dinge, die gehören in die Privatsphäre und da sollten sie auch bleiben und die sind intim. Nichtsdestotrotz, wenn man diese Baumnummer sieht, ohne mit Julian und Maisa zu sprechen, hat man sofort ein Gefühl, das ist eine besondere Baumnummer. Das ist zwar nicht so, dass ihr da hingegangen seid und gesagt habt, die Baumnummer wollen wir, haben sie die frei, aber der Zufall wollte es so, dass diese Baumnummer sehr, sehr passend ist. Und auch leicht zu merken an der Stelle, muss ich mal so sagen. Ja, und dieser Baum wurde dann von Julian und Maisa, weil sie gerne etwas von der Liebe, die sie im Krankenhaus erfahren haben, weitergeben wollten, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Wobei die Allgemeinheit bedeutet in dem Fall andere Sternkindeltern, weil sie den Wunsch hatten und haben, dass Amelie nicht alleine sein soll. Und deswegen spielen da mittlerweile 5 Kinder miteinander, die, glaube ich, eine echt coole Zeit haben, weil es sieht da auch echt schick aus, stellenweise. Gut, manchmal liegen die bemalten Steine woanders, aber mittlerweile verschwinden sie nicht mehr. Sie haben nur den Platz gewechselt. Sie liegen jetzt am Baum und nicht mehr auf der Grabstelle.
Sehr schön.
Wobei ich da auch das Thema Doppelmoral sehr spannend finde. Eure Grabstelle liegt ja wirklich am Weg, am Trampelpfad. Ja. Und diese Grabstelle, seitdem ich zu diesem Baum gehe, außer dass sie ein bisschen verwildert ist, weil ihr dann vielleicht mal länger nicht da wart und da ein paar Blätter drauf liegen, ist die immer bestehen. Und unsere Grabstelle, die abgewandt ist vom Baum, da räumt dann irgendwer auf. Ich verstehe es nicht,
Ich
aber
verstehe es
ich habe
auch
mich damit arrangiert.
überhaupt
Wir haben uns
nicht.
damit arrangiert. Es hat uns einmal in einer echt bösen Phase getroffen. Da haben wir auch damals
Ja.
drüber gesprochen. Aber soweit, so gut haben wir alles gut in den Griff gekriegt. Und ja, das ist so ein bisschen die Baumgeschichte. Ich würde fast vorschlagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich glaube, wir haben die Geschichte rund verpackt, außer du sagst jetzt, Mensch, Hannes, da ist noch was, das müssten wir dieser Geschichte noch hinzutun.
Es
Aber
gibt noch
ich
so viel zu
glaube,
erzählen, aber ich glaube, der einzige Aspekt, der noch vielleicht ein bisschen da ist, ist das, was du vorhin beschrieben hattest. Dieses Kennenlernen mit euch war für uns ja auch ein besonderer Moment. Zum ersten Mal mit anderen Eltern wirklich per Face-to-Face sein. Diese ganzen anderen Sachen, die wir gemacht haben, alle online mit anderen Sterneneltern. Und es war spannend zu sehen, wie unterschiedlich wir mit diesem Thema umgegangen sind zu dem Zeitpunkt. Und wie schwer es ist, uns auch gefallen ist, wirklich zu diesem Termin hinzugehen. Und es war wichtig, dass wir diese Sache so früh wie möglich den anderen Eltern zugänglich machen. Aber es reißt halt auch wieder so, ja, Verhaltewunden kann man nicht sagen, aber es reißt wieder Wunden auf. Und das macht
ja,
einen einfach mehr präsent,
du
als man
kreierst
denkt.
ja eine Möglichkeit, dass deine Vergangenheit dich immer wieder einholt.
Genau.
Weil du
Gerade als
kannst
wir
es
dann
nicht
schwanger
steuern. Vor allem,
waren,
du kannst
war
es
das
ja
für uns echt
steuern, ne?
schwierig. Ja, genau.
Also du kannst ja nicht steuern, wann bei jemand anderem das Kind stirbt und somit dein Telefon klingelt, weil
Genau.
ein weiterer Platz am Baum benötigt wird.
Genau. Und das war dann während der Schwangerschaft sogar so weit, dass wir dann, wie gesagt, sehr viel Zuwachs bekommen haben in kurzer Zeit. Und ich sagen musste, sorry, ich kann das emotional gerade nicht. Wir müssen
Ja.
das jetzt mal ein halbes Jahr pausieren, bis unsere kleine Coralina Leben zur Welt gekommen ist. Bevor ich dann nochmal mich mit diesen Ängsten und mit diesen eigenen Erfahrungen wieder so krass konfrontiert sehe. Weil das wirklich unsere Schwangerschaft auch stark beeinflusst hat, dann unsere erste Geschichte mit Amelie. So die ganze Freude und Leichtigkeit, die wir in der ersten Schwangerschaft hatten, die war dann einfach weg und es war sehr viel Schwere, sehr viel Nachdenklichkeit dabei und auch sehr viel Angst dabei.
Ja.
Und ja, das wollten wir eben halt nicht ins Maximum treiben, was möglich gewesen wäre.
Aber da bringst du tatsächlich einen schönen Cliffhanger rein. Also ich wollte eigentlich ohne Cliffhanger arbeiten, aber du machst es mir gerade, du breitest mir diesen roten Teppich aus, ich muss ihn gerade aufnehmen. Es tut mir leid, ich muss über den roten Teppich gehen. Also mir war es ganz wichtig, dass wir jetzt in dieser ersten Folge das Baumthema auf jeden Fall abrunden, weil wir haben es in der Einleitung gesagt, dass wir über einen Baum sprechen und das wäre jetzt total unfair gewesen, nach einer Dreiviertelstunde zu sagen, ah, sorry, Baum kommt in der nächsten Folge. Aber ich möchte gerne noch mit dir, Gott sei Dank thematisch unabhängig an der Stelle, aber mit einem kleinen Cliffhanger, würde ich jetzt hier einen Cut machen, wir haben fast eine Stunde voll und ich glaube, das ist schon so, dass die Leute das in zwei Etappen hören müssen, wenn das dann kommt nächste Woche, also am Montag. Beziehungsweise heute ist dann Montag, wenn ihr das hört, wenn ihr es live direkt live hört. Wir nehmen gerade am Mittwochabend auf. Heute ist doch Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Machen wir hier erstmal einen Cut. Wir haben so ein bisschen eure Geschichte, die Anfänge eurer Geschichte. Wir haben den Baum. Und dann lass uns doch mal, gerade weil wir gerade von Vater zu Vater reden, in der nächsten Folge nochmal das Thema beleuchten, Folgeschwangerschaft, gerade weil du es angerissen hast, finde ich sehr spannend, gerade das mit der Leichtigkeit und der Schwere. Dann hattest du im Vorwege auch so ein paar Hilfsmittel eurerseits angesprochen, so Erinnerungsstücke, Geschenke, bestimmte Zeichen, Symbole, finde ich auch sehr spannend. Ich konnte ja vorher gucken, was es da so gibt und da würde mich tatsächlich die Bedeutung interessieren. Und du hast dir auch ein paar Fragen an mich überlegt, die dich interessieren würden. Und ich finde, das wäre unfair dir gegenüber, wenn du sie nicht bringen darfst. Und es wäre unfair den Zuhörern gegenüber, wenn sie die nicht hören dürfen, mit meinen Antworten dazu. Deswegen, ich gucke auch gerade mal, was ich noch offen habe. Ja, also ich habe tatsächlich auch noch die Wahrnehmung der Regenbogenschwangerschaft. Das schneidet sich dann mit der nächsten Folge. Und insofern würde ich sagen, bedanke ich mich hier sehr für euer Zuhören. Bedanke mich bei Julian für die Zeit, für diese erste Folge. Empfehle euch sehr, die nächste Folge dann auch noch zu hören, auch wenn ich selber noch nicht weiß, was da passiert, weil das finden wir gleich erst raus. Wünsche euch eine sehr, sehr schöne Woche. Sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich auf Instagram, sternwege.live. Link auch unten in den Shownotes. Wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr an hallo@sternwege-live.de schreiben. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Shownotes. Wenn ihr das Projekt Sternweg unterstützen wollt, um die laufenden Kosten zu tragen, dann findet ihr unten einen Link zu Buy Me a Coffee. Da könnt ihr einmalig oder monatlich Geld für das Projekt beitragen. Das wird dann entweder für die laufenden Kosten verwendet oder für Investitionen ins Projekt. Oder was darüber hinaus erwirtschaftet wird, wird gemeinnützig eingesetzt. Ich habe kein Interesse, mich effektiv, aktiv, unternehmerisch hieran zu bereichern. Das Geld soll lediglich für Sternwege eingesetzt werden oder halt gemeinnützig für Institutionen, Vereine, die hiermit in Verbindung stehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Du bist nicht alleine. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sage erstmal an dieser Stelle Tschüss. Du darfst auch Tschüss sagen.
Ah, oh, Tschüss.
So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also, bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.